Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Friends in Crime. Wir haben jetzt schon ein paar Folgen hinter uns, wir sind jetzt ein eingespieltes Team und ich begrüße meine Frau in den Farben von IKEA, Sandra Sprünken. Warum hast du ja angefangen als ein Azubi-Job oder warum hast du die Farben von IKEA an?
Wohnst du noch oder lebst du schon? Klang Schweizerdeutsch.
Ein bisschen, ja.
Das sind nicht nur die IKEA-Farben, wie Kenner wissen, okay. Ist IKEA ein schwedisches Möbelhaus und es ist einfach ein Trikot der schwedischen Nationalmannschaft.
Bist du Schwedin?
Im Herzen.
Im Herzen bist du Schwedin? Du könntest sehr gut eine Schwedin sein, das Eben. Muss man sagen. Also es gibt kaum eine Frau, der ich eher die Schwedin abnehmen würde als dir.
Das stimmt. Tatsächlich ist es ein Zlatan Ibrahimovic-Trikot, weil ich bin großer Zlatan-Fan schon immer.
Das ist dieser sympathische Bodenständige, der immer so Zitate von sich gibt, wo man sagt, mit dem würde ich gerne mal Bier trinken gehen. Das ist einer, der richtig zum Herzen ist.
Ich glaube eigentlich, wir würden gut mit ihm auskommen, weil er ist so unter den Schweden, ist er der aus dem Ruhrgebiet kommt, weißt du?
Er ist der Ruhrgebietsschwede. Das haben wir im heutigen Fall eigentlich gar nicht so viel zu tun. Wir wollen uns aber erstmal bei euch bedanken für die vielen, vielen Rückmeldungen zu Friends in Crime, weil das ist echt erschlagend.
Ja,
viel. Es
voll
ist,
toll.
Wir freuen uns mega, dass es den meisten gefällt. Denen es nicht gefällt, die können uns... Nein, natürlich nicht. Wir nehmen uns Kritik zu Herzen, richtig?
Es ist ja so, jeder Crime-Podcast soll ja auch anders sein. Und ganz ehrlich, wenn einer sagt, ihr zwei oder wie ihr das macht, das ist halt nicht so meine Art. Das ist ja völlig in Ordnung. Also wenn jetzt ein Modedesigner was macht, dann ist das auch nicht für jeden.
Ja,
und auch nicht jede Musik gefällt jedem. Also es hat doch jeder einen persönlichen Geschmack. Aber wirklich super viele, super nette und ich fand auch, das mag ich immer sehr gerne, super lustige Nachrichten schon bekommen. Also wenn ihr auf unsere Gags einsteigt, ist für mich immer am allerschönsten.
Das finde ich auch gut. Ich finde es krass, wenn Leute nach einer Folge schreiben, ja, ihr seid ja noch nicht so eingespielt oder so. Weißt du, dann denke ich so, ja gut, wir haben ja auch damit angefangen. Weißt du, es ist für uns beide ein neues Feld. Wir beide kommen aus dem Laber-Podcast. Wir sind daran gewöhnt, uns gegenseitig Pimmelbeleidigungen an die Stirn zu werfen. Das ist so, das ist die Wahrheit. Und das erste Mal, was mit irgendeiner gewissen Relevanz und auch mit einer Seriosität rüberzubringen, ist uns beiden ja weniger vertraut. Es gab viele Vorwürfe, du wärst lauter als ich. Es gab eigentlich noch nie ein Vorwurf, dass ich nicht laut genug wäre. Ich bin ja normalerweise immer der lauteste Mensch im Raum, bis du reinkommst.
Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, also man kann ja über Basti vieles sagen. Er kommt ja auch eher über die inneren Werte, da gehört ja auch die Stimme zu.
Also ich bin eher ein Radiogesicht.
Absolut. Aber du hast ja eine sehr, das muss man ja wirklich sagen, den S-Fehler jetzt mal weggedacht, eine sehr angenehme, tiefe, ruhige, man sagt, glaube ich, auch sonore Stimme.
Dankeschön.
Genau. Also, wenn du sie mal trainiert hättest, wärst du ein guter James-Bond-Synchrosprecher auch geworden?
Ich würde mega gerne mal Synchrosprechen machen. Ich würde super gerne, dass die mich mal von irgendeinem Animationsfilm anrufen, so bei Pixar oder so.
Ja.
Ich würde total gerne Trauer, Kummer sprechen oder irgendeinen verrückten Wissenschaftler oder so. Er hat noch nie einer gefragt, noch nie. Dabei kann ich bin wirklich variabel mit meiner Stimme. Ich kann relativ viel.
Ich sehe dich als so ein schielenden Fisch in Nemo und so würde ich dich schon sehen. So ein total durchgeknalltes Viech.
Oder so ein Hai oder so.
Aber ich habe eine Stimme, ich bin nicht so gesegnet mit einer sonoren Stimme. Meine Stimme ist relativ, klingt jetzt hart, relativ schneidend. Und dann kommt noch dazu, wir sprechen ja hier Mikrofone und ich bin so getriezt auf Mikrofone, weil ich ja beim Radio moderiert habe über Jahrzehnte. Das heißt, ich halte mir das Mikro wirklich immer genau da, wo der Tontechniker es haben möchte, mitten vors Gesicht. Und Bastis ist immer irgendwo. Das heißt, er redet auch nicht so präsent. Wir versuchen das ab jetzt ein bisschen anders zu machen.
Ich versuche jetzt viel präsenter zu reden.
Und mein Mikrofon hängt am anderen Ende des Raums. Und zu meiner Verteidigung möchte ich auch nochmal dazu sagen, ich habe schon viel synchron gesprochen. Aber wie ihr meiner Stimme erkennen könnt, wird es bei mir nicht der entspannte Hai oder der schielende Fisch wie bei Basti.
Pornos.
Sondern ich habe tatsächlich viel in Kinderserien gesprochen. Ja, und ich habe auch den weiblichen Chupa Chup Lolli synchronisiert. Und wenn du dich an die weiblichen Chupa Chup Lolli erinnerst, dann weißt du auch, wo meine Stimme eigentlich hingehört.
Aber Es gibt Geschlechterunterschiede bei Chupa Chups Lollis.
Ja, es gibt einen weiblichen und einen männlichen.
Es gibt einen weiblichen und einen männlichen.
So wie bei Kinderschokolade gibt es doch auch den Schokoriegel und die Milch.
Ach, stimmt, und die Milch ist feminin und die tanzen dann zusammen, ne?
Mhm.
Und dann machen die ein Baby und das ist dann der Schokoriegel. Also nee, das ist dann die Kinderschokolade. Der Kinderriegel. Wusstest du, dass die sich das Wort Kinder haben schützen lassen? Das gehört Ferrero. Kinder. Du darfst Kinder nicht in Form irgendeines anderen Produkts verwenden, weil Kinder gehört Ferrero. Und zwar international. Was ein bisschen creepy ist, wenn man drüber nachdenkt.
Aber gut, dass du diese Markenrechtssachen weißt, weil du hast nämlich direkt von Anfang an gesagt, wir müssen uns Friends in Crime sichern und das haben wir jetzt auch gemacht.
Das haben wir ganz fein gemacht, weil wir hatten ja auch noch ein paar andere Sachen zur Auswahl, die alle nicht gingen.
Ja, wir hatten Kinder in Crime, aber das durften wir nicht.
Nee, da hat Ferrero angerufen. Nee, aber wir hatten Partners in Crime, das ging nicht. Und wir hatten noch zwei, drei andere Sachen, die auch nicht gingen. Wobei ich mit Friends in Crime im Rückblick wirklich dankbar und zufrieden bin.
Vor allen Dingen, weil die Abkürzung für euch, für unsere lieben Hörenden, ja die Fickies ist. Wobei ich immer noch nicht weiß, schreibt man Fickies mit F-I-C-I-E-S oder F-I deines Gags wegens C-K?
Ich bin da völlig offen. Solange das Wort Ficky vorkommt, bin ich happy. Aber ich würde es wahrscheinlich mit C-I-E-S schreiben. Einfach nur, um es halt grammatisch richtig zu halten.
Also vielleicht für alle, die das jetzt als erste Folge hören, wir, eure Friends in Crime, das ist mein zauberhafter Kollege, ihr habt ja eben schon gehört, mit der so wahnsinnig wandelbaren Stimme, Bastian Bielendorfer. Für mich ein echter Fick. Ein echter Friend
in Crime. Ich bin ein echter Ficky.
Wir sind seit über 10 Jahren gut befreundet. Basti ist genau wie ich eigentlich Comedian, aber eben auch studierter Diplompsychologe.
Ja, ich bin, das überrascht manche immer, dass ich auch irgendwas Richtiges gelernt habe. Da bin ich auch in der Comedy ziemlich allein mit. Also da bist du auch schon eine Ausnahme theoretisch mit deinem Journalismus-Studium. Wenn man jetzt so durch die großen Comedians geht, findet man relativ wenig Akademiker.
Aber das ist ja freie Marktwirtschaft, da musst du ja dann was machen. Wenn du aber unkündbar bist...
Dann bist du unkündbar. Wir sind als Fickies auch unkündbar und zwar mit unserem heutigen Fall, der auch ein kleines bisschen in den Medien geht. Und ich muss sagen, als ich den zusammengeschrieben habe, ich habe dir die letzten Geschichten ja so erzählt, dass ich das alles frei formuliert habe aufgrund von handlichen Notizen oder von handschriftlichen Notizen. Und dieser Fall ist im weitesten Sinne so belletristisch, dass ich mir überlegt habe, dass ich den Großteil davon eher vorlesen möchte, als ihn so aus dem Nichts zu erzählen, weil ich das Gefühl habe, der erzählt sich, der ist wirklich wie ein guter Krimi und er enthält auch einen nicht so guten Krimi. Ist wirklich gut. Ich fange mal an vorzulesen und ich werde dich natürlich dazu schalten, sobald es was zu sprechen gibt. Unsere Geschichte beginnt, wie so viele finstere Geschichten, an einem Fluss. Stell dir einmal die Szene vor, es ist der 10. Dezember 2000, ein eiskalter Wintertag in Polen. Die Oder schlängelt sich durch die abgelegene Landschaft im Südwesten des Landes, weit weg von der Hektik der Stadt. Die Ufer sind von wildem Gras überwuchert, gesäumt von hochaufragenden Kiefern und Eichen. Dieser Ort ist kein Spazierweg, keine idyllische Promenade. Die einzigen Menschen, die sich hierhin regelmäßig verirren, sind Angler. Denn in dieser scharfen Biegung des Flusses an einem Wehr in der Nähe der Stauanlage tummeln sich Barsche und Hechte. 3 angelnde Freunde werfen an dem Tag ihre Angeln aus, als einer etwas von ihnen am Ufer treiben sieht. Zuerst hält er es für einen einfachen Baumstamm, der von der Strömung ans Ufer gespült wurde. Doch als er näher kommt, sieht er etwas, das aussieht wie Haare, die sich im Wasser wiegen. Er ruft einem seiner Freunde zu, der das seltsame Objekt vorsichtig mit der Spitze seiner Angelrute anstupst. Es dreht sich langsam, schwerfällig und enthüllt das bleiche Gesicht eines toten Mannes. Die Polizei, die den Leichnam aus dem Wasser birgt, steht vor einem Bild des Grauens, das selbst erfahrene Beamte unter die Haut geht. Der Mann, nur mit Unterwäsche in einem Sweatshirt bekleidet, ist nicht nur tot. Er wurde auf eine Art hingerichtet, die von einer fast schon kalkulierten Grausamkeit zeugt. Seine Hände sind auf dem Rücken gefesselt, eine Schlinge liegt um seinen Hals. Ein weiteres Seil, das an den Enden ausgefranst ist, als wäre es durchgeschnitten worden, verbindet die gefesselten Hände mit der Schlinge um seinen Hals. Ein Mechanismus bekannt als die rückwärtige Wiege, ein Folterinstrument, das dem Opfer letztlich jede Hoffnung nimmt. Umso mehr du dich bewegst, jeder instinktive Versuch, dich zu befreien, zieht die Schlinge, die um deinen Hals liegt, gnadenlos enger und schnürt dir die Luft ab. Ein Todeskampf, der bei jeder Bewegung den Tod leider nur beschleunigt. Die Autopsie enthüllt das volle Ausmaß des Martyriums des Mannes. Der Pathologe stellt fest, dass der Magen-Darm-Trakt des Opfers praktisch leer war. Er wurde also tagelang, vielleicht sogar wochenlang systematisch ausgehungert. Sein Körper ist von den Spuren schwerer Misshandlungen gekennzeichnet, tiefe Kratzer und Prellungen am ganzen Körper. Und das Schlimmste, der letzte Akt dieser Tortur, in seiner Lunge findet der Gerichtsmediziner Wasser. Das bedeutet, der Mann war noch am Leben, als man ihn in den eiskalten Fluss warf. Er ist ertrunken. Ein sehr, sehr qualvoller Tod. Es dauert nicht lange, bis die Identität des Opfers geklärt ist. Der Mann mit den dunklen Haaren und blauen Augen passt auf die Beschreibung eines fast seit 4 Wochen vermissten Geschäftsmannes aus Breslau. Darius Janiszewski, 35 Jahre alt. Seine Frau, am Boden zerstört, ist nicht in der Lage, die Leiche zu identifizieren, also muss seine Mutter diesen schrecklichen Gang angehen. Sie erkennt ihren Sohn sofort an den wallenden Haaren und an einem Muttermal auf der Brust. Hast du von dem Fall schon mal was gehört?
Nein, kommt mir nicht bekannt vor. Also was ich jetzt mir gemerkt habe, Anfang der 2000er in Polen wird diese Leiche gefunden. Und der Name Dariusz oder Darius?
Dariusz wird es, glaube ich, ausgesprochen. Mhm. Ich glaube, dass man, also im Deutschen wäre es Darius, aber ich glaube, dass SZ ist, wird es Dariusz ausgesprochen.
Nee, das sagt mir bis hierhin noch nichts. Und offensichtlich wurde er ja vor seinem Tod gefangen gehalten und, wie du gesagt hast, ausgehungert und auch gefoltert.
Ziemlich schreckliche Geschichte, ja. Hast du von dieser Fesselungsart schon mal was gehört?
Nein, aber nochmal zusammenfassend, wie ich es mir jetzt vorstelle. Du musst mir sagen, ob es richtig ist. Also die Hände sind erstmal zusammengebunden, aber hinter dem Rücken.
Genau.
Hinter dem Rücken. Okay, also man legt die so, ist dann so auf Steißbeinhöhe wahrscheinlich, die Hände übereinander und fesselt die. Mhm. Dann gibt es ein Seil um den Hals. Und das wird dann hinter dem Rücken verbunden mit den Händen.
Genau.
Das ist ja auch wahnsinnig.
Du erwürgst dich im weitesten Sinne selber, weil du natürlich versuchst, die Hände instinktiv irgendwie zu befreien. Und jedes Mal, wenn du ziehst, machst du die Schlinge enger. Das ist schon ziemlich teuflisch und ziemlich böse, wenn man ehrlich ist. Also es ist ja nicht nur, da ging es offensichtlich nicht nur darum, jemanden in irgendeiner Weise das Leben zu nehmen, sondern da ging es auch darum, ihn zu quälen. Und das ist schon erschreckend.
Aber wenn du jetzt sagst, dieser, ob ich den Knoten oder die Fesselungsart kenne, ist das was Gängiges? Oder ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber immer sobald ich in diesem True-Crime-Modus bin, wo wir jetzt hier sind, bin ich schon so am Miträtseln. Und jetzt hast du ja schon gesagt, er wurde in einer Gegend gefunden, wo Angler sind. Und ich bin schon so, bei Angler können doch auch immer spezielle Knoten und so. Aber vielleicht geht das etwas weit. Aber erster Impuls wäre, diese Fesselungsart, da muss sich jemand auskennen, weil das ist nichts, wo du einfach so drauf kommst, wenn du einfach jemanden fesseln möchtest. Sagst du ja nicht.
Nee, das machst du nicht aus, also durch Zufall. Das machst du schon geplant. Es kommt jetzt nicht aus dem Anglerbereich oder so, aber es ist, glaube ich, schon sowas wie eine im weitesten Sinne gelernte Fesselqual. Also es ist schon was bekannt ist, dass man das so machen kann, aber sollte man nicht, ist eine etwas komische Formulierung dafür. Ne?
Wahrscheinlich kennt man es aus, entweder oft ist ja auch so Horrorfilmen oder Krimis oder so, irgendwo hat man das dann schon mal aufgeschnappt vielleicht. Ja. Aber mir war das jetzt neu.
Das wäre auch vorstellbar. Das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Das habe ich leider nicht recherchiert. Das ist so aus dem Kontext. Es gibt ja durchaus auch staatlich durchgeführte Foltermethoden. Also Waterboarding etc. Es könnte auch was aus dem Bereich sein. Aber es ist auf jeden Fall was, was man nachschauen, nachlesen kann und was man durchführt, um jemanden möglichst grausam zu ermorden. Ne?
Es könnte auch aus dem BDSM sein, theoretisch. Da gibt es also jetzt, ne, ohne da bin ich nicht so drin, Basti. Ich meine, du hast hier einen Keller.
Absolut.
Mit schwarzen Molton abgehangen. Also ich bin nicht die Person.
Dahinter ist das Andreaskreuz. Ich habe den roten Ball gerade erst aus dem Mund genommen. Mir ist das völlig fremd. Ich habe mal im Rahmen einer Fernsehshow ein Sadomaso-Studio betreten dürfen und die waren wahnsinnig nett da. Besonders die Domina, die Hauptdomina, war eine total herzliche Frau. Und das Lustige fand ich, dass sie mit dieser Sexualität gar nichts anfangen konnte. Also ihr privates Sexualleben ist völlig, in Anführungszeichen, konventionell und normal. Und für sie ist das so, wie ins Büro gehen. Also sie spielt dann 8 Stunden lang Dominanz. Und ja,
ey, das macht jeder, also 8 Stunden Dominanz spielen macht jeder Börsenbroker auch, oder?
ja, vielleicht sind auch ein paar privat dominant, das weiß ich nicht. Aber in ihrem Fall war es wirklich wie so eine Schauspielrolle, die sie dann durchgeführt hat. Und ja, die hat mir damals auch, die hat mich auch angebunden und so. Und die wusste auch, wie man Knoten knüpft.
Wo ist das Video?
Ja, es ist bedauerlicherweise in den Archiven des Privatfernsehens verschwunden. Und das wird auch nie wieder auftauchen. Fantastisch.
Wie sind wir da hingekommen?
Ich weiß nicht, das nächste Mal, wenn jemand im Flugzeug zusammenbricht, brüllt man auch, haben Sie hier einen Arzt oder eine Domina im Haus? Also, es geht weiter mit dem Fall. Die Polizei startet eine riesige Untersuchung. Taucher durchkämmen den gefrorenen Fluss auf der Suche nach Beweisen, finden aber nichts. Forensiker durchsuchen den angrenzenden Wald, aber auch hier Fehlanzeige. Dutzende von Geschäftspartnern und Freunden von Dariusz werden befragt, aber es ist wie verhext. Dariusz war ein komplett normaler Typ. Er besaß eine kleine Werbeagentur, war verheiratet, spielte in seiner Freizeit Gitarre in einer Rockband, liebte Led Zeppelin. Also völlig normales Leben. Von Freunden wird er als sanft und freundlich beschrieben, ein Mann, der niemandem etwas zuleide tun würde. Er und seine Frau hatten dann gerade eine schwierige Phase in ihrer 8-jährigen Ehe hinter sich gebracht, aber sie hatten sich wieder zusammengerauft und waren gerade dabei, ein Kind zu adoptieren. Er hatte keine Schulden, keine Feinde, keine zwielichtigen Kontakte, nichts. Die Ermittler rekonstruieren seinen letzten bekannten Tag, den 13. November 2000. Eine Zeugin, die Empfangsdame in seinem Bürogebäude, sagt aus, sie habe ihn gegen 16 Uhr das Gebäude verlassen sehen. Völlig untypisch, er ließ sein Auto, ein Peugeot, auf dem Parkplatz stehen. Normalerweise fuhr er immer zu Kundenterminen. Er war auf dem Weg zu einem neuen, mysteriösen Kunden. Danach verliert sich seine Spur. Nach 6 Monaten ergebnisloser Ermittlungen wird der Fall im Sommer 2001 zu den Akten gelegt, mit der Begründung Unfähigkeit, den Täter zu finden. Die Akte Janiszewski verschwindet in einem Schrank in Breslau. Die polnische Presse taufte schnell das perfekte Verbrechen. Die Familie hängt ein Kreuz an einen Baum in der Nähe der Fundstelle. Es scheint, als wäre dies das letzte stille Zeugnis einer ungesühnten Tat. Vorerst. Krass, ne? Nach 6 Monaten ist sowas dann abgeschlossen.
Ganz furchtbar, auch was du erzählt hast mit seiner Frau, die hat eine schwierige Zeit, wollten sich jetzt aber oder haben sich wieder zusammengerauft, wollten gerade ein Kind adoptieren, was ja auch ein ganz großer, wichtiger und wie ich auch finde, super ehrenvoller Schritt ist und so. Und dann ist diese Person für die Familie einfach weg. Und 6 Monate guckt man noch und man hat noch Hoffnung, dass man zumindest diese Ruhe für sich findet, dass man weiß, was geschehen ist. Und dann sagen die einfach nein. Und in dem Moment, wo man so eine Ermittlung ja auch dann schließt, ist ja auch für dich als Angehöriger oder Angehörige klar, ich werde jetzt nie Gewissheit haben, was da passiert ist.
Ich glaube, dass Gewissheit das mit Abstand wichtigste als Angehöriger ist. Natürlich noch schöner, wenn man jemanden retten kann oder so in der Situation. Aber nachdem zum Beispiel Mord geschehen ist, das ungesühnt und auch unermittelt zu lassen, es nie zu wissen, das muss unfassbar brennend und unfassbar schlimm sein als Angehöriger. Und 6 Monate erscheint jetzt aus meiner Sicht erstmal ein kurzer Zeitraum. Auf der anderen Seite, wenn du alle Leute durchleuchtet hast, die Person kannte, wenn du auf den digitalen Devices, die eine Person hat, Computer, Handy etc., nichts findest und wenn es keine DNA-Beweise gibt in irgendeiner Art und Weise an Leichnam oder in der Umgebung, was ist der nächste Schritt? Was willst du machen? Ne? Also ab einem bestimmten Punkt.
Natürlich.
Ist wahrscheinlich, sind Ermittler dann die Hände gebunden und dann müssen sie sagen, okay, wir wissen nicht, wo wir weiter ansetzen können.
Ich meine das auch gar nicht als Vorwurf gegenüber jetzt auch in diesem Fall oder generell in den Fällen gegenüber den Ermittlungsbehörden. Ich bin nur auf der Angehörigenseite oder Perspektive und das stelle ich mir einfach richtig krass vor. Und wenn du sagst, die haben wirklich systematisch und gut durchkämmt, dann deutet ja bis jetzt alles darauf hin, dass er einfach ich sag jetzt mal, komplett willkürliches Opfer war. Weil ich weiß, in 75% der Fälle ist es ja immer jemand in der Familie, nachdem man schaut.
Also das ist bei Morden, deswegen ist die Mordaufklärungsrate auch relativ hoch, weil die meisten Morde nun mal im direkten, zumindest emotionalen Umfeld geschehen. Jetzt nicht um die Familie, aber das sind meistens Menschen, die dir in irgendeiner Weise nahestehen. Die sind natürlich deutlich leichter zu finden als irgendjemand, mit dem du nur mal irgendwie telefonischen Kontakt hattest. Und deswegen sind Mordfälle, wo diese Beweise nicht vorliegen und wo alle Familien und sonstigen näheren Beziehungsmitglieder ausgeschlossen werden können, die sind sehr schwer zu lösen. Und früher war es noch viel schlimmer, als es heute ist. Heute haben wir das Mittel der DNA-Analyse seit Anfang der 80er. Früher, Anfang der 80er, brauchte man faktisch eine Lache aus Blut. Heute reicht ein kleines, eine kleine Haarwurzel, ein winziges Stückchen Speichel, um jemanden zu identifizieren. Das ist schon viel schwieriger geworden. Aber klar, wenn jemand zum Beispiel auch nicht im DNA-Profil, also du kannst ein DNA-Profil eines Mörders haben, aber wenn du nicht weißt, mit wem du es vergleichen sollst, bringt es dir halt auch nichts, ne?
Ja, das stimmt. Jetzt habe ich aber ein bisschen Hoffnung, weil du hast diesen Satz gelesen, die Akte kommt in die Schränke oder in das Archiv. Irgendwas daran lässt mich hoffen, dass sie da nicht bleibt.
Ja, wir wären ja nicht hier, wenn es nicht irgendeine Art von Auflösung gegeben hätte. Und die gab es. 3 Jahre vergehen, 3 Jahre, in denen ein Mörder frei herumläuft, während eine Familie mit ihrem Schmerz alleingelassen ist. Doch im Herbst 2003 landet diese staubige Akte auf dem Schreibtisch eines Mannes, der eine besondere Abneigung gegen ungelöste Rätsel hat. Okay. Ermittler Jacek Wroblewski. Wroblewski ist kein gewöhnlicher Polizist, er ist 38 Jahre alt, ein großer, schwerfälliger Mann, den man leicht unterschätzen könnte. Aber hinter seiner unauffälligen Erscheinung verbirgt sich ein brillanter und besessener Geist. Bevor er zur Polizei kam, war er Schlosser, Gewerkschafter bei der Solidarność und sogar Flugzeugmechaniker. Er ist ein Mann mit einer klaren katholischen Vorstellung von Gut und Böse. In seiner Freizeit studiert er Kriminalpsychologie, er will in die Köpfe von Tätern blicken können. Sein Büro ist eine kleine Zelle in einem festungsartigen Gebäude, das die Deutschen Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut hatten, vollgestopft mit Landkarten, einem Kühlschrank und einer Kaffeemaschine für die langen Nächte, die er hier verbringt. An einer Wand hängen Ziegenhörner, eine Trophäe für seinen ersten gelösten Mordfall, ein Symbol für das eingefangene Böse. Seine Kollegen nennen ihn wegen seines Namens Jacek, das ist die polnische Form von Jack, und seines Nachnamens Wroblewski, was von Spatz abgeleitet ist, scherzhaft Jack Sparrow. Er selbst antwortet darauf immer, ich bin eher ein Adler als ein Spatz. Als er die Akte Januszewski öffnet, ist er sofort fasziniert. Die Brutalität der Tat, die sorgfältige Planung, die absolute Spurlosigkeit, das ist keine gewöhnliche Tat. Das ist persönlich. Die Erniedrigung des Opfers, der fast nackt war, deutet auf einen tiefen Groll oder sogar Hass hin. Er schließt sich in seinem Büro ein, liest die Akte wieder und wieder, Tag und Nacht. Er ist überzeugt, dass seine Vorgänger etwas übersehen haben müssen. Ein winziges Detail, ein ungelöstes Puzzleteil, das niemand bemerkt hat. Und er sucht wie ein Bluthund, der eine Fährte gewittert hat. Hast du irgendeine Vorstellung, was du glaubst, wo er als nächstes sucht? Was würdest du tun in dem Fall, wenn du das Gefühl hast, es ist alles schon durchsucht worden?
Also erstmal, wenn ich den Fall übernehme, würde ich alles ein zweites Mal untersuchen, weil ich nicht gut darin bin, Arbeit anderen abzugeben. Ich habe einen Kontrollwahn.
Ja, das kann man bestätigen.
Und ich glaube, dass der Ermittler, jeder gute Ermittler das auch so machen würde, dass er erstmal alles, was schon da ist, nochmal überprüft.
Das ist, glaube ich, auch der richtige erste Schritt, ja.
Wenn ich dann gar nichts Neues finden würde, jetzt bin ich natürlich auch nicht der sogenannte polnische Jack Sparrow.
Nee, du bist die schwedische Ibra, bist du für mich.
Ich wundere mich ein bisschen, dass du so schlecht die polnischen Namen aussprichst, weil ich weiß ja, dass dein Großvater, ja, Jakob Ignaz Bilinski, und da wisst ihr mal, wie gut ich Basti zuhöre, wenn er mir was erzählt.
Rochus Ignaz Bilinski.
Wie?
Rochus Ignaz Bilinski.
Okay, aber den Ignaz hatte ich noch.
Immerhin. Ich musste immer seine Unterhosen auftragen, als ich ein Kind war. Das war mein Urgroßvater. Es war ein sehr kleiner Mann, er war nur 1,45 groß. Und er trug gerne lange Unterhosen. Und diese langen Unterhosen hatte meine Großmutter aufbewahrt. Und immer im Winter musste ich Opa Ignaz alte, lange Unterhosen anziehen.
Aber was ist denn passiert bei euch in dem Stammbaum, dass dein Großvater 1,45 war? Meiner übrigens auch ungefähr. Ja, aber du bist 2 Meter. Wer hat denn, welcher Hagrid hat denn dazwischen geknattert?
Also, offensichtlich sehr große Postboten. Generationsübergreifend ist über die Jahre jedes Familienmitglied um ungefähr 15 bis 20 Meter gewachsen.
Also mein Zentimeter.
Urgroßvater, ja, Zentimeter, nicht Meter. Mein Urgroßvater war 1,45 Meter, mein Großvater ungefähr 1,62 Meter, mein Vater 1,80 Meter und ich 2 Meter.
Oh Gott, bitte krieg keinen Sohn. Oder der wird Basketballer. Dirk Nowitzki, hier kommt deine Konkurrenz.
Also wenn das so weitergeht, wird mein Enkel so 2,40 Meter groß sein.
Gut.
Ja, das ist etwas seltsam. Warum, ich spreche das nicht? Jacek Wroblewski. Aber jetzt kommen wir dazu, was...
Wo ich ermitteln würde, ja. wenn er schon für sich sagt, es muss eine persönliche Tat sein, hast du ja gesagt, sonst wäre sie nicht so krass emotional, dann muss es noch irgendeine persönliche Verbindung geben, die man vergessen hat. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht Eifersucht, also jemand, der in seine Frau vielleicht verliebt war, also für eine Person, für die Darius oder Darius eine gewisse Konkurrenz war, wo es eine, vielleicht auch von Darius gar nicht gewusste, aber vielleicht eine für den Mörder bestehende Konkurrenz oder Eifersucht gab.
Das würde zumindest die Grausamkeit der Tat erklären, weil meistens solche Dinge ja, also wenn es so grausam ist, wie das durchgeführt würde, dann ist meistens ein emotionaler Hintergrund da, mehr als dass es jetzt zum Beispiel ein geschäftlicher Betrug oder sowas war, weißt du denn?
Oder ist es einfach ein kompletter Psychopath?
Oder das, richtig. Wroblewski konzentrierte sich auf die letzten Stunden von Darius Janiszewski. An dem Tag, an dem er verschwand, erhielt seine Mutter, die als Buchhalterin in seiner Firma arbeitete, um 9:30 Uhr morgens einen Anruf. Ein Mann mit einer professionellen, kultivierten Stimme wollte dringend Darius sprechen. Können Sie 3 Schilder machen, ziemlich groß, und das dritte so groß wie eine Plakatwand, fragte er. Wie, zur Erinnerung, die ist eine Werbeagentur, dementsprechend eine sinnvolle Frage. Als die Mutter nachhakte, blockte er ab. Darüber rede ich nicht mit Ihnen. Also er wollte nicht sagen, worum es ging. Okay. Er wollte nur mit dem Chef persönlich reden. Die Mutter hörte lauten Verkehrslärm im Hintergrund, so als würde der Mann vor einer öffentlichen Telefonzelle aus anrufen. Sie gab ihm die Handynummer ihres Sohnes Darius. Weniger als eine Minute später klingelte bei Darius das Handy. Der Anruf kam von derselben Telefonzelle, nur wenige Straßen von seinem Büro entfernt. Später erzählte Darius seiner Mutter, dass er sich mit dem Kunden am Nachmittag treffen würde.
Oh.
Das ist die Ausgangslage. Wroblewski liest, dass die ehemaligen Ermittler die Telefonzelle ausfindig gemacht hatten, aber das war eine Sackgasse. Doch Wroblewski hakt nach. Er liest die Zeugenaussagen immer und immer wieder. Darius hatte sein Handy dabei, als er ging. Und dieses Handy wurde nie gefunden. Für die damaligen Ermittler war das Handy nur ein gestohlener Gegenstand. Für Wroblewski ist es die erste echte Spur seit 3 Jahren. Muss ich sagen, überrascht mich persönlich auch, dass die Ermittler 2000 das Handy nicht als wirklich wichtiges Beweismittel gesehen haben.
Mhm.
Weil,
ja.
Also, da könnte die Kontaktnummer des Mörders draus sein, könnten Nachrichten des Mörders draus sein. Wir sprechen von 2000. Das heißt, es wird noch ein relativ urzeitliches Handy aus unserer Sicht gewesen sein. Es war kein iPhone.
Ja, wahrscheinlich war das dann damals so eher sowas wie so der gute alte Nokia-Knochen mit Snake.
Genau das. Das ist Nokia 3210. Ich weiß die genaue Art des Handys nicht. Die ist, glaube ich, nicht bekannt gegeben worden. Aber es war auf jeden Fall ein Handy 2000. Das war realistisch gesehen aus der Zeit, als man jetzt zum Beispiel WhatsApp gab es noch nicht, YouTube gab es noch nicht.
Ja.
Das heißt, Internet auf dem Handy war noch nicht verbreitet. Aber trotzdem hatten diese Handys natürlich Möglichkeiten, geortet zu werden. Man hat das damals, heute würde man das, glaube ich, in der Art und Weise nicht mehr machen. Da hat man das als sekundären Beweis gesehen und nicht halt so wichtig.
Okay. Mhm.
Und es stellte sich heraus, dass es aber doch sehr wichtig war.
Na, heutzutage kannst du ja alles auf dem Handy ablesen. Also
ja. Mhm. In Polen ist die digitale Forensik 2003 noch in den Kinderschuhen, 2000 also noch mehr. Die Polizei ist finanziell schlecht ausgestattet, aber Wroblewski ist hartnäckig. Er findet heraus, dass Darius' Frau den Kaufbeleg des Handys aufbewahrt hat. Und auf diesem Beleg steht eine Nummer. Eine einzigartige Seriennummer, die E-Mai.
Yes.
E-Mai kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist das Ding, wenn ihr mal euer Handy irgendwo aufschrauben und zum Beispiel den Akku tauschen lassen möchtet, ist das relativ entscheidend, weil mit dieser Handynummer kann man wirklich jedes einzelne Handy des Planeten einzeln identifizieren. Mit dieser Nummer beginnt eine mühsame digitale Suche. Und dann, nach wochenlanger Arbeit, mit dem neuen Telekommunikationsspezialisten der Abteilung, der Treffer. Ein Volltreffer. Das Handy mit genau dieser Seriennummer wurde 4 Tage nach dem Verschwinden von Darius auf einer Online-Auktionsplattform namens Allegro verkauft. Allegro ist sowas wie das polnische eBay. Krass, oder? Also der Täter inszeniert ein perfektes Verbrechen, hinterlässt keine DNA, keine Zeugen, nichts. Und dann verkauft er das Handy des Opfers einfach für 70 Euro auf einer Online-Plattform. Das ist, also man kann es nicht anders nennen, dämlich. Aber Wahrscheinlich hat er nicht damit gerechnet, dass man dieses Handy irgendwie identifizieren könnte.
Genau, du musst ja überlegen, wahrscheinlich, weil diese ganze Handysache in Anfang der 2000er, in den 2000ern generell einfach noch nicht so groß und so wichtig war, wie jetzt sozusagen, hat er das wahrscheinlich einfach nicht auf dem Schirm gehabt.
Wahrscheinlich also, nicht, aber ob ich die 70 Euro eingestrichen hätte oder das Ding nicht eher irgendwo im Müll entsorgt hätte. Wroblewski bekommt dann auch die Daten des Verkäufers des Handys der damaligen Transaktion. Der Benutzername ist Chris B7 oder Chris B7. Und hinter diesem Pseudonym verbirgt sich ein Mann namens Christian Baller. Auf dem Papier passt Christian Baller überhaupt nicht in das Bild eines brutalen Mörders. Er ist 30 Jahre alt, Philosoph mit Uni-Abschluss, galt als einer der brillantesten Studenten seines Jahrgangs. Er ist gut aussehend, seine Freunde nennen ihn Amour, den Romeo. Er ist kein Schläger, kein Gangster, er ist ein Intellektueller, der eher wie ein nachdenklicher Poet als ein Geschäftsmann wirkt. Sein Vater ist ein einfacher Bauarbeiter und Taxifahrer und war unglaublich stolz auf seinen gebildeten Sohn, der stapelweise Philosophiebücher mit nach Hause brachte und die Gänge damit vollstellte. Hattest du mal Berührung mit Philosophie?
Kant.
Du musst mich ja nicht gleich beleidigen wegen der Frage.
Aristoteles, Empedokles, Aeneas Parmenides und Nikomachos Diogenes Antiochos Maimonides sind die Griechen. Spinoza und Kopernikus und alle Humanisten, Paracelsus, Leibniz, Crusius, die frühen Okkultisten, Hume und Locke und Mendelssohn, Moral und Kausalisten und Descartes, Montaigne und Hamilton und andere Erforscher der Natur.
Nicht schlecht.
Das ist aus Tanz der Vampire aus einem Buch, das Bücher heißt. Das ist ein Musical, das muss das Studium auswendig lernen.
Das ist doch fantastisch, wenn man sein gesamtes Wissen entweder aus Videospielen oder aus Musicals zusammenklauen kann.
Ich kann das bei Komponisten den gleichen Song. Also das ist aber auch das Einzige. Tatsächlich habe ich mich jetzt nicht mit sehr vielen philosophischen Fragen beschäftigt. Es gibt ja diese, wer bin ich?
Ich mochte Philosophie in der Schule total gerne und ich hatte sogar überlegt, das nach dem Abitur zu studieren. Wirklich. Weil ich hatte immer eine Einzelfilosophie. Ich konnte mich damit, ja, Laberfach, natürlich. Aber auch, ich mochte auch den Gedanken. Ich fand wirklich dieses Auseinandersetzen mit dem Denken interessant. Aber dann habe ich halt einen Tag in der Uni da gesessen mit so 27 Annalenas, die alle Philosophie studieren wollten oder studiert haben und habe dann so gedacht, ich weiß nicht, arbeitslos sein ist auch nicht so toll. Weil das ist so ein bisschen wie Soziologie. Dafür gibt es keinen Job. Weißt du, es gibt einfach niemanden, es hat noch nie jemand irgendwie vor einem Haus gestanden und gesagt, eieiei, wir haben hier ein Problem, jetzt brauchen wir einen Philosophen. Ich weiß, dass mir jetzt manche Philosophen widersprechen werden, die in Firmen arbeiten oder so eine Art soziale Unterstützung bieten oder irgendwelche Sozialstudien machen und so. Ja, alles richtig. Aber das Berufsfeld des Philosophen ist so ein kleines Schneeballsystem. Man studiert das, um dann später an der Uni Leuten Philosophie beizubringen. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
Aber was für philosophische Fragen hast du denn mal für dich aufgeworfen? Da wäre ich jetzt wirklich mal sehr gespannt. Und vor allen Dingen auch erstmal Props. Ja, Philosophie, das ist so wenig anwendbar. Digga, du bist Comedian. Dich ruft auch keiner, wenn er vor einem Haus steht, es brennt oder irgendwas Wichtiges zu klären ist. Aber gut.
Dafür verdiene ich genug Geld, um mein eigenes Studium in meiner Waschkammer zu bauen. Als Philosoph würden wir hier mit Sockenpuppen reden und ich würde das mit einer Lochboxkamera aufnehmen müssen. Dementsprechend bin ich ganz zufrieden mit meiner Entscheidung, liebe Sandra, und ich möchte hier keine weitere Kritik hören. Doch als Wroblewski tiefer gräbt, zeichnet sich ein düsteres Bild. Baller ist ein Mann, der von sich selbst besessen ist. Ein Fan von Nietzsche, Wittgenstein und den französischen Postmodernisten wie Foucault oder Derrida.
Die hatte ich alle nicht in meiner Aufzählung
drin. Das ist enttäuschend. Er ist fasziniert von der Idee, dass Sprache die Realität formt, dass es keine Fakten gibt, nur Interpretation. Dass Wahrheit Illusionen sind, von denen wir vergessen haben, dass sie Illusionen sind, wie Nietzsche schrieb. Er verdreht diese Philosophien gerne zu seiner eigenen radikalen Weltanschauung. Er hatte sogar einen eigenen Begriff dafür, Mythokreativität. Er liebt es, sich Lügen auszudenken, nur um zu sehen, ob die Leute ihm glauben. Er brüstet sich damit, jede Konvention zu hassen und zu allem fähig zu sein. Er wollte ein enfant terrible sein, das die Grenzen der menschlichen Existenz sprengt. In seinem eigenen Kopf war er sowas wie der nietzscheanische Übermensch.
Der what?
Der nietzscheanische Übermensch. Ich muss sagen, ich habe Nietzsche Nietzscheanische Übermensch. Das kann ich wirklich nicht aussprechen. Also bei aller Liebe, das ist die Oberherausforderung für jemanden mit Lispelfehler. Aber ich denke, dass er sich selber als etwas sehr Außergewöhnliches gesehen hat. Und Enfant Terrible ist ja, da fallen einem halt Figuren wie Liza Minnelli oder auch Klaus Kinski ein. Das sind Personen. Oder natürlich Sandra Sprüng, eine der Frauen, die wirklich auf jeder Party. Oder Ibrahimovic. Ibrahimovic, auch ein Enfant Terrible der internationalen Fußballwelt. Also jemand, der über den anderen steht und auffällt durch seine exzentrische und ungewöhnliche Art.
Und er sieht sich aber als eine Art Übermensch. Wodurch findet er das denn raus?
Er ist ein Narzisst, der einfach glaubt, er wäre ein richtig geiler Typ, glaube ich.
Okay.
Und ja, also ich meine, er scheint ja attraktiv zu sein. Ich habe ein Bild für dich, kann ich dir mal zeigen.
Von ihm.
Ich muss sagen, dass ich der Beschreibung aus dem Bild heraus nicht so richtig folgen kann.
Ich wollte gerade sagen, ich freue mich jetzt hier und wer kommt jetzt nächst?
Er ist, also, ja.
Bist du sicher, dass das richtige Bild ist?
Das ist das richtige Bild.
Basti zeigt mir jetzt ein Bild.
Das ist allerdings hier. Aber er ist jetzt nicht, wie würde man sagen, im Ruhrpott kackenhässlich. Aber er ist auch keine 10 von 10. Er sieht bieder aus. Er trägt eine Nickelbrille. Er trägt relativ wallendes braunes Haar.
Ja, wobei jetzt muss man sagen, Basti hat mir gerade zwei Fotos nacheinander gezeigt. Auf dem einen ist er, glaube ich, älter als auf dem anderen, hat auch eine ganz andere Frisur. Also auf dem ersten Bild, was du mir gezeigt hast, ich sag mal die jüngere Version von ihm. Ihr findet die Bilder alle im Internet auf Instagram unter friendsincrime_official. Und wenn ihr uns auf Podimo hört, könnt ihr uns ja auch sehen gleichzeitig. Da werden die Bilder auch immer eingeblendet. Also das erste Foto, was du mir jetzt gezeigt hast, da hat er schon schwarzes, dichtes Haar, was so leicht gewellt ist. Da kann ich verstehen, das ist schon, finde ich, erstmal die Frisur ist attraktiv, aber das stimmt ja bei dir auch noch.
Das ja, ich habe auch dichtes, gewelltes Haar für die Hörer, die jetzt vielleicht auch eine leichte sexuelle Anregung haben wollen.
Ich würde sagen, er hat er hat eine markante Nase, wenn man das so sagen kann. Also die ist jetzt nicht gerade besonders klein.
Also er ist kein Brad Pitt. Ne? Und in der Beschreibung des Amour oder des Romeo hatte ich mir ehrlich gesagt am Anfang was anderes vorgestellt. Als Philosoph finde ich allerdings, er sieht aus ein wenig wie ein Intellektueller. Er hat eine Brille auf, er wirkt recht feingliedrig, er wirkt jetzt nicht grobstellig. Er sieht nicht aus wie ein Kopfmetzger oder sowas.
Die Brille ist auch deshalb so Philosophen-Style oder hat so einen leichten Spießercharakter, weil es diese Brille ist, die nur oben einen Rahmen hat. Und die Gläser sind dann drin und untenrum sind sie aber nicht gerahmt sozusagen. Das finde ich auch immer.
Ein relativ überschaubar schönes Modell, sagen wir es mal so. Also, nun zurück zum nietzscheanischen Übermenschen. Die Wahrheit ist, wenn man auf Christian Ballas Leben, also es ist die polnische Version von Christian, wenn man darauf schaut, dann ist die Wahrheit, dass sein Leben zu diesem Zeitpunkt eigentlich eine Ruine glich. Nach seinem Philosophiestudium, das er mit Bestnoten abgeschlossen hat und ein Promotionsstudium begonnen hatte, brach er es ab, um seine Familie zu ernähren. Seine Spezialreinigungsfirma, die er 1999 gründete, war nach kurzer Zeit pleite gegangen. Seine Ehe mit seiner Jugendliebe Stasia war 1999 zerbrochen, weil er sie ständig betrogen hatte. Und trotzdem war er krankhaft eifersüchtig. Nach der Trennung hatte er sie gestalkt, kontrolliert, bedroht. Er war, so ein Freund, ein autoritärer Typ. Ihre gemeinsame Babysitterin beschrieb ihn als zunehmend betrunken und außer Kontrolle. Er war ein Mann am Rande des Abgrunds, getrieben von einem gewaltigen, aber zerbrechlichen Ego und tief verletztem Stolz. Der Ermittler Wroblewski spürt, dass er auf der richtigen Spur ist. Aber die Verbindung zu Dariusz Janiszewski fehlt immer noch. Es gibt nur das Handy. Und dann macht der Ermittler eine Entdeckung, die dem ganzen Fall eine Wendung gibt, die so bizarr ist, dass sie selbst aus einem Roman stammen könnte. Hast du irgendeine Idee, was jetzt kommt? Ist wirklich, also als ich es das erste Mal recherchiert habe, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein.
Kann man darauf überhaupt kommen, wenn du sagst, es ist so skurril?
Schwierig. Also es ist so weit weg von allem, was man sich eigentlich vorstellen kann, weil man denkt, So selbstbesoffen doof kann doch keiner sein.
Okay, pass auf. Also der Ermittler beschäftigt sich jetzt mit dem Christian.
Sagen wir mal Christian
aus. Und findet alle diese Dinge aus seiner Vergangenheit raus. Das macht ihn natürlich alles viel verdächtiger, weil seine Ex-Freundin misshandelt und so weiter. Der ist natürlich jetzt sehr interessant für Ermittlungen. Und er gräbt sich ja jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Form in seinen Lebenslauf. Wir wissen schon von ihm, er hat eine, was war das, eine Reinigungs...
Er hatte eine pleite gegangene Reinigungsfirma, ja.
So, das wäre jetzt bei mir schon mal der Gedanke. Vielleicht hat er es deshalb wegen Reinigungsmitteln und so weiter überhaupt geschafft, dass das alles bis dahin, er hat ja keine Spuren am Tatort hinterlassen und so weiter. Er wird jetzt nicht den ganzen Fluss gereinigt haben, aber vielleicht hat ihm das in irgendeiner Form geholfen und das kann ihm nachgewiesen werden. Oder er ist ja Philosoph. Vielleicht hat er sehr, sehr viele, ich sag mal, Schriften verfasst oder eine Vorlesung gehalten oder was auch immer und sich da ganz viel und obsessiv mit dem Thema Tod beschäftigt oder so philosophische, ach, ich weiß es doch nicht. Nee, ich hab, komm, du lässt mich hier aber auch ins Blaue
ran. Ich lasse dich ins Blaue ran.
Mir dabei zu.
Okay, nee, alles gut. Aber das Letzte war nicht mal ganz so falsch. Also er hat sich künstlerisch mit dem Fall befasst. Es stellt sich heraus, dass Christian Baller, der Philosoph, unter die Schriftsteller gegangen ist. Er hat 2003, also im Jahr der wiederaufgenommenen Ermittlungen, einen Roman veröffentlicht. Im Selbstverlag. Kaum verkauft, in den Buchläden irgendwo im Giftschrank versteckt, weil er so explizit ist. Der Titel des Buches, Amok. Auf dem Cover, ein Ziegenkopf, ein altes Symbol für den Teufel. Wroblewski besorgt sich ein Exemplar. Und was er dort liest, ist kein normaler Roman. Es ist ein literarischer Giftcocktail. Der Journalist David Gren beschrieb es später als sadistisch, pornografisch und gruselig. Der Roman ist eine nichtlineare, postmoderne Orgie aus Gewalt, Perversion und philosophischem Geschwafel. Ein Buch düster und menschenverachtend, so dass man sich eigentlich nach dem Lesen duschen will. Viele Kritiker und sogar Freunde von Baller bezeichnen es als wertlose Graphomanie, also literarischen Schrott. Die Hauptfigur ist ein gelangweilter Intellektueller, der sich über alle moralischen Grenzen hinwegsetzt, Frauen quält und schließlich aus reiner Lust am Tabubruch einen Mord begeht. Sein Name, Sandra, du kannst es dir schon denken, sein Name ist Chris. Gespielt wird hier mit der englischen Version von Christian. Baller benutzt Chris ja auch als seinen Online-Namen.
Ja, stimmt, Crispy.
Chris 7B. Wroblewski liest weiter und die Parallelen werden immer unheimlicher. Der fiktive Chris im Buch hat dieselbe Lebensgeschichte wie der echte Christian Baller. Gescheiterte Ehe, Pleite, philosophische Obsession, Alkoholismus, Promiskuität, also viele Sexualpartner. Chris erklärt im Buch, die Wahrheit wird durch die Erzählung ersetzt. Und Baller selbst sagt in einem Interview zu seinem Buch, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber ich werde das nicht kommentieren. Es könnte sich herausstellen, dass Christian Baller die Schöpfung von Chris ist und nicht umgekehrt. Und dann kommt der Ausdruck aus dem Roman, der alles verändert für Wroblewski. Chris beschreibt den Mord an seiner Freundin Mary. Ich lese das jetzt mal komplett vor, das ist so eine Drittelseite, in der der Mord innerhalb dieses Buches beschrieben wird, in dem seine Partnerin namens Mary umgebracht wird, oder Marie. Ich zog ein Messer und ein Seil unter dem Bett hervor, so wie man es mit einer Bildergeschichte für Kinder tut, um sie mit etwas Unsinn über weit, weit entfernte Königreiche einzulullen. Ich begann, das Seil abzuwickeln und um es interessanter zu machen, band ich eine Schlinge. Es dauerte 2 Millionen Jahre, in denen ich über 60.000 Szenarien des Verbrechens nachdenken konnte. Die Zigarette verbrannte meine Lippen. Dann warf ich eine Schlinge um ihren Hals. Marie kam zu sich, aber sie war sich sicher, dass es eines dieser kleinen Spielchen war, die wir manchmal aufführten, um den Fick aufzupeppen. Ich zog die Schlinge mit aller Kraft zu. Mit einer Hand hielt ich die strampelnde Mary nieder, mit der anderen stach ich das Messer in ihre linke Brust. Die Rippen krachten, aber die lange Stahlklinge drang ein. Blut spritzte, alles war bereits mit Blut bespritzt, ohne das geringste Rascheln, ohne ein Stöhnen, ohne Worte, in totaler Stille. Nach dem Mord beschreibt Chris, wie er die Tatwaffe los wird. Weit, weit weg, jenseits der 7 Wälder, jenseits der 7 Berge, lasse ich das von Marys Hals abgeschnittene Seil zurück. Ich verkaufe das japanische Messer bei einer Internetauktion. Das ist der Moment, in dem der Ermittler Wroblewski weiß, dass das kein Zufall sein kann. Der Verkauf des Handys wurde nie öffentlich gemacht. Das war Täterwissen. Waller hatte nicht nur einen Mord begangen, er hatte wirklich darüber geschrieben. Er hatte damit geprahlt. Das Buch war kein Roman, das Buch war vielmehr eine Trophäe über das, was er getan hatte. Von diesem Moment an wird die Ermittlung zu einer literarischen Analyse. Wroblewski verwandelt seine Abteilung in eine Art Buchclub. Jeder Ermittler muss Passagen von Amok lesen und nach Hinweisen oder versteckten Botschaften untersuchen, nach Parallelen zur Realität suchen. Sie vergleichen das Leben des Mörders im Buch mit dem Leben von Christian Baller und führen eine Strichliste. Ich muss sagen, als ich das erstmal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja sowas von Hanebüchen blöd. Und skurril und also es gibt ja den Fall, dass Menschen, wenn sie mehrere Verbrechen begehen, immer unvorsichtiger werden, weil sie glauben, dass sie nicht geschnappt werden. Das passiert bei Einbrechern, das passiert bei Vergewaltigern. Ich war letztens bei unserem Freund Philipp Fleiter zu Gast, da ging es um einen Geldfälscher, der hat nachher seine falschen Banknoten, also die nicht funktioniert haben, auf der Müllkippe entsorgt.
Ja, habe ich gehört.
Und darüber haben sie ihn am Ende erwischt. Also, wie bescheuert musst du sein, tausende von falschen Banknoten auf eine Müllkippe zu schmeißen und dann war noch ein Stück von einem Brief von ihm mit drin, wo sein Name drauf stand. Mhm. Also er hat faktisch die Leute zu sich selber geführt. Und das passiert dadurch, dass die Leute unvorsichtig werden. Hier ist es aber ja so gesehen die erste massive Straftat. Und das ist ja, also das ist ja einfach absurd, dass sich jemand hinsetzt, so eine Tat begeht und danach ein Buch darüber schreibt, dass er diese Tat begangen hat.
Naja, das wird bei ihm Größenwahn sein. Es wird dieses Gefühl sein von, mich wird keiner erwischen. Ich bin, wie du sagst, wie hast du es genannt, der
Nietzscheanische Übermensch.
Der Nietzscheanische Übermensch. Der Nietzscheanische Übermensch, ich kann es auch nicht sagen, hat sozusagen von sich gedacht, niemand kann ihn gefährden. Und deshalb hat er wahrscheinlich unvorsichtig oder falsch gehandelt. Aber eine kleine Frage hatte ich. Er schreibt ja in dem Originalroman von einem japanischen Messer. Mhm. Das ist dann sozusagen das Synonym für das Mobilfunkgerät.
Offensichtlich, okay. Ja. Plus die Fesselungsart in dem Buch, die beschrieben wird, ist sehr nah an der Fesselungsart in der Realität drin.
Aber es geht dort um Mary und unser Toter ist ein Mann,
ja, Darius. Da geht es um eine Partnerin, ja. Trotzdem sind die Übereinstimmungen erschreckend. Im Buch stiehlt Chris betrunken mit einem Freund eine Statue des heiligen Antonius aus einer Kirche. Wroblewski prüft Ballers Vorstrafenregister. Bingo. Baller wurde Jahre zuvor genau für diese Tat verhaftet. Sein Freund sagt später vor Gericht aus, der Alkohol ging zur Neige. Da hatten wir eine sehr dumme Idee. Wir wollten eine dritte Person zum Trinken dabei haben und haben deshalb die Statue geklaut. Also
wow.
Dafür muss man schon recht besoffen sein, dass man sagt, den nächsten Schnaps nehme ich maximal mit der Statue von einem Toten oder von einer Statue von einem toten Heiligen. Also völlig abstrus. Die Polizei beauftragt sogar eine Kriminalpsychologin, ein Profil des fiktiven Chris zu erstellen. Sie beschreibt ihn als egozentrischen Mann mit psychopathischen Zügen. Warnt aber ausdrücklich davor, den Autor mit seiner Figur gleichzusetzen. Das wäre eine grobe Verletzung, schreibt sie in ihrem Bericht. Vergleiche fiktiver Personen mit einer realen Person sind ungerechtfertigt. Aber Wroblewski ist überzeugt, er braucht mehr. Er und sein Team durchsuchen Ballers Computeraktivitäten. Und wieder ein Treffer. Am 17. Oktober 2000, einen Monat vor dem Mond an Darius, hat Christian Baller auf der Aktionsseite Allegro nach einem ganz bestimmten Buch gesucht. Einem Polizeihandbuch mit dem Titel Zufälliges, Selbstverschuldetes oder Kriminelles Erhängen. Er hat es zwar nicht gekauft, aber er hat danach gesucht. Er hat sich informiert, er hat geplant. Das ist ein weiterer Hinweis. Das Problem, Baller lebt mittlerweile im Ausland. Er reist durch Asien, gibt Tauchkurse, Wroblewski kann ihn einfach nicht verhaften lassen. Er muss warten, bis Baller einen Fehler macht und zurück nach Hause kommt. Die Ermittler sind sich sicher, Baller beobachtet sie. Später, nach der Auflösung des Falls, stellt sich heraus, dass von den Ländern, in denen Baller sich aufhielt, Japan, Südkorea, USA, zur selben Zeit immer wieder die Website der polnischen Kriminalsendung 997, das ist vergleichbar mit unserem Aktenzeichen XY, aufgerufen wurde, die über den Fall berichtet hatten. Das heißt, er hat aktiv, als er im Ausland war, die Ermittlungen über den Fall beobachtet. Mhm. Krass, oder? Also.
Lebt der noch? Dann hört er das doch jetzt auch.
Baller. Kommt drauf an, wo er gerade Zugang zu, er lebt noch, ja, er lebt noch.
Ja, nimmst du die Folge, liest deinen Namen, nimmst die Folge, jagst sie durch die KI. An dieser Stelle keine lieben Grüße.
Keine lieben Grüße. Im September 2005 ist es soweit. Balla reist nach Polen, um seine Familie zu besuchen. Wroblewski schlägt zu. Balla wird verhaftet, als er eine Apotheke in seiner Heimatstadt verlässt. Und jetzt zeigt sich wieder seine narzisstische Ader im vollen Umfang. Balla spinnt sofort eine seiner Mytho-Kreativitätsgeschichten. Er behauptet, er sei von 4 Schlägern brutal entführt, geschlagen und mit einer Plastiktüte über dem Kopf in ein Waldstück gefahren worden. Einer habe ihm die Kehle zugedrückt, sodass er kaum atmen konnte. »Hi Boss, wir haben den Scheißkerl«, habe einer der Männer ins Telefon gesagt. Sie hätten gedroht, ihn zu töten. Erst später habe er gemerkt, dass es die Polizei war. Eine dreiste Lüge, um sich als Opfer eines brutalen Polizeistaates zu inszenieren. Er reicht sogar eine offizielle Beschwerde ein, die später nach einer internen Untersuchung als unbegründet abgewiesen wird. Mhm. Im Verhör leugnet er zunächst alles. Ich kenne keinen Darius Janiszewski. Ich weiß nichts über den Mord. Er willigt sogar einem Lügendetektortest zu. Die Fragen sind präzise. Wussten Sie, dass Darius Janiszewski sterben würde? Waren Sie derjenige, der ihn getötet hat? Balla antwortet auf alles mit Nein, versucht aber den Test zu manipulieren, indem er seine Atmung gezielt verlangsamt, so wie er es als Tauchlehrer gelernt hat. Die Ergebnisse sind also nicht eindeutig. Der Fall droht zu scheitern, die Polizei hat nur Indizien. Und dann, in einer Befragung mit dem Staatsanwalt, macht dieser beiläufig, aber eine psychologisch brillante Bemerkung. Er fragt Balla, ob er bei der Tat Hilfe hatte. Und in diesem Moment reißt Ballas arrogante Fassade. Sein gigantisches Ego kann es nicht ertragen, dass man ihm das nicht alleine zutraut, diesen perfekten Mord begangen zu haben. Er platzt heraus, ich habe ihn alleine getötet. Das ist ein Geständnis. Die Ermittler freuen sich, triumphieren, aber nur für einen kurzen Moment. Denn kaum hat Balla die Worte ausgesprochen, bricht er theatralisch zusammen. Er fühlt sich nicht gut, braucht einen Arzt. Das Verhör wird unterbrochen. Als es weitergeht, widerruft er alles, was er davor gesagt hat. Er weigert sich, das Protokoll zu unterschreiben. Das Geständnis ist rechtlich wertlos. Wieder stehen die Ermittler mit leeren Händen da. Es ist ein perfides Spiel und Balla glaubt, er sei der Spielleiter. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass man ein Geständnis widerrufen kann, wenn man das Protokoll danach nicht unterschreibt. Ich kenne die Regularien bei sowas nicht.
Ich weiß auch nicht, ob das von Land zu Land vielleicht anders ist oder so. Mich hat schon der Lügendetektortest ein bisschen gewundert, weil der ja in ganz vielen Ländern überhaupt nicht zugelassen ist. Überhaupt als Mittel.
Weil er halt sehr manipulierbar ist, ne?
Ja, aber in dem Fall scheint es ja in irgendeiner Form zulässig gewesen zu sein. Und er hat dann auch zugestimmt. Was ich daran wirklich so krass finde, ist, wie du sagst, diese ganze Fassade einreißt, nur weil eine Person mit einer Frage sein Ego angreift. Wie man komplett darüber so empört und entsetzt sein kann, dass man innerhalb eines offiziellen Verhörs, da weißt du ja, hier steht alles auf dem Spiel, das trotzdem nicht unterdrücken kann und so reagiert, das ist schon richtig gestört.
Klassischer narzisstischer Psychopath halt, ne? Also Menschen, die so narzisstisch sind, er bildet sich ja was darauf ein, was er da getan hat und wie clever er damit war. Und wenn das jemand in Frage stellt, dann ist das ein Moment, sagen wir mal, wo die Fassade zusammenbricht. Ist schon vorstellbar.
Vielleicht eine interessante Taktik für weitere Verhöre. Weißt du? Also, wenn ihn solche Dinge so triggern, dass er dann so unüberlegt gesteht oder Dinge tut, vielleicht kann man damit arbeiten.
Ich habe während meines Studiums mal eine sehr interessante Doku über einen narzisstischen Psychopathen gesehen, der selber ein Buch über sich selbst geschrieben hat. Und der hat keine Gewalt angewandt, also der ist nicht im Gefängnis oder so, aber der hat halt selber zugegeben, dass er in seinem Leben alle Menschen, ob es jetzt seine Ehefrau ist, ob es seine Freunde sind, wenn er solche überhaupt hat, und alle Kontakte, die er je hatte, missbraucht, emotional ausgenutzt oder erniedrigt hat. Und das ist wirklich eine irre Doku. Ich muss nochmal nachschlagen, vielleicht können wir das auch auf die Friends in Crime-Official setzen.
Und auch in die Shownotes hier gerne reinschreiben, nachträglich. Stimmt. Findet ihr dann die Info auch.
Weil es wirklich eine ungefähr anderthalb Stunden lange Doku über diesen Mann, der so von sich selbst begeistert ist und so eklig ist und trotzdem es schafft, die Menschen in seinem Umfeld zu manipulieren. Die Frau ist ihm komplett hörig. Er erzählt, wie er im Studium zum Beispiel einen Mitbewohner hatte, den er so umerzogen hat, dass er als sein Haushund gelebt hat. Und was wirklich interessant ist, irgendwann fängt der Dokumentarfilmer, der diese Dokumentation über ihn macht, an, ihn heimlich zweit zu filmen. Also sie filmen die Situation, in denen er mit ihm im Interview ist und im normalen Leben ihn begleitet. Und irgendwann filmt er ihn aber noch mit einer versteckten Kamera, weil immer wenn die Kamera ausgeht, fängt dieser Psychopath an, den Dokumentarfilmer zu beleidigen und zu erniedrigen. Also sobald die Kamera aus ist, erzählt er ihm, was für ein minderwertiger Mensch er ist, wie wenig Fähigkeiten er hat, dass niemand seine Dokumentation gucken wird, dass er im weitesten Sinne einfach minderwertig ist. Und dieser Dokumentarfilmer, am Ende des Films ist er völlig gebrochen. Und er sagt, er brauchte selber erstmal mehrere Wochen, um über diesen Filmdreh hinwegzukommen. Und er ist dankbar, dass er diese heimlichen Aufnahmen gemacht hat, um nachzuweisen, dass dieser äußerlich charmante Typ ein totaler Irrer ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest in einem gewissen Maße eine Ähnlichkeit zur Persönlichkeit von Christian Baller gibt. Weil er erinnert mich ein wenig daran, auch optisch. Also. Es geht weiter, aber der Fall tritt auf der Stelle. Baller ist auf freiem Fuß, darf aber Polen nicht verlassen. Er startet eine internationale Kampagne, die Sprawa absurd, eine absurde Angelegenheit übersetzt. Er kontaktiert Menschenrechtsorganisationen, PEN International und stellt sich als verfolgter Künstler dar, der wegen seiner Literatur ins Visier geraten ist. Seine amerikanische Freundin gründet ein Verteidigungskomitee. Briefe aus aller Welt gehen beim polnischen Justizministerium ein, mit der Bitte, endlich von ihm abzulassen. Wroblewski und sein Team sind frustriert, aber sie geben nicht auf. Sie wissen, sie sind nah dran und sie finden den letzten entscheidenden Faden, der alles zusammenfügt. Wir erinnern uns noch an die Telefonzelle, von der aus das Opfer angelockt wurde. Die Ermittler finden Jahre später mit einer neuen Technik heraus, dass die Anrufe nicht mit Münzen, sondern mit einer Telefonkarte getätigt wurden. Kennst du noch Telefonkarten?
Ja, jetzt wo du sagst.
Viele, die uns zuhören, kennen das nicht mehr. Aber ja. Muss ich vorstellen, früher, es gab kein Handy, da ist man in eine Telefonzelle gegangen und die Deutsche Post war das damals, oder die Deutsche Telekom hat das angeboten als Dienstleister. Man konnte die dann mit verschiedenen Motiven kaufen. Das waren so Checkkarten, große Karten. Das ist aus heutiger Sicht völlig absurd. Die hat man dann aufgeladen mit 10, 20, 30 Mark und dann konnte man diese Karte in die Telefonzelle reinschieben. Und dann war da ein kleiner Mikrochip drin oder so und dann wurde erkannt, wie viel Guthaben du hattest und dann konntest du an dieser Telefonzelle telefonieren. Ist natürlich komplett ausgestorben. Ich kannte sogar Leute, die das gesammelt haben, wie Briefmarken.
Also die kannte ich nicht, aber ich erinnere mich jetzt wieder an die Telefonkarten. Ja, die hatte man im Portemonnaie. Es klingt so geil, wenn man das erzählt. Ich meine, es ist jetzt 25 Jahre her, aber wir klingen wirklich so, als wäre das aus einer N24-Doku in Schwarz-Weiß.
Ja, jetzt hätten wir die Brieftaube aus dem Fenster geworfen. Aber ja, seit die Veränderung des Sozialen durch das Mobiltelefon kann man sich heute nicht mehr vorstellen, was es damals bedeutete, dass man das eben nicht hatte. Du hattest eine Verabredung. Und die Person ist nicht gekommen und du konntest halt nicht anrufen, sondern du musstest halt warten, bis du hast dann länger gewartet, bis irgendwann nach Hause gegangen. Und wenn sich dann die Person gemeldet hat, hat sie dir halt erklärt, warum sie nicht gekommen ist. Das ist aus heutiger Sicht, wenn das Handy bei 0% angekommen ist, werde ich lebensunfähig, ne?
Ja. Kinder, danke, dass ihr den Geschichten von Opa Basti und Oma Sprünki gelauscht habt.
Und jetzt ab ins Bettchen. Ah, und das Interessante ist, diese Telefonkarten haben Seriennummern gehabt. Und sie können mit der Nummer dieser Telefonkarte die Anrufe nachverfolgen, die jemals mit ihr gemacht wurden. Und was sie finden, ist am Ende der Nagel zu Balas Verurteilung. Mit genau dieser Karte, mit der angebliche Kunde damals Dariusz anrief, wurde über einen Zeitraum von 3 Monaten 32 andere Anrufe getätigt. Anrufe bei Christian Ballers Eltern, bei seinen Freunden, bei seiner damaligen Freundin. Es gibt also keinen Zweifel mehr, er war der Anrufer. Er hat also diese Karte behalten, mit der er an dem Tag im Büro von Dariusz angerufen hat und hat diese Karte weiterverwendet. Jetzt fehlt aber noch das Warum. Warum ausgerechnet Dariusz Janiszewski? Wroblewski konzentriert sich auf die Person, die das Zentrum von Ballers besitzergreifender Welt war, seine Ex-Freundin Stasia. Jahrelang hat sie geschwiegen, wahrscheinlich aus Angst. Doch die Ermittler legen ihr eine Passage aus Amok vor. Was sie liest?
Ich bin mir ganz sicher, dass das... Kennst du, wenn jemand Kasia heißt polnisch und das wird Kascha gesprochen?
Hey.
Ich bin mir sehr sicher, dass die Frau...
Stascha heißt?
Stascha heißt.
Da müssen wir jetzt durch. So oft habe ich es ja noch nicht erwähnt. So es tut mir leid. Ja, stimmt. Ja, es könnte Stascha sein. Sie liest, wie der Protagonist des Buches Chris seine Frau Sonja quält, sie betrügt, aber trotzdem rasend eifersüchtig ist. Sie erkennt sich selbst und ihr Leben mit Christian wieder und sie bricht ihr Schweigen. Sie gesteht, dass Darius ihr bekannt war. Im Sommer 2000, nach der Trennung von Baller, lernte sie ihn in einem Club namens Crazy Horse kennen. Sie verbrachten den Abend im Gespräch, später hatten sie ein einziges Date. Sie trafen sich in einem Motelzimmer, aber als Darius zugab, verheiratet zu sein, verließ sie das Zimmer sofort. Sie wollte keiner anderen Frau das antun, was Christian ihr die ganze Zeit angetan hat. Ja, da hat man dann auch die Herleitung, warum er das Opfer wurde, weil er letztlich das Ziel der rasenden Eifersucht des ehemaligen Partners war. Aber Baller, durch seine krankhafte Eifersucht und wahrscheinlich durch einen Privatdetektiv, hat davon erfahren, dass es dieses Treffen gab. Er ist völlig durchgedreht. Er hat ihr vorgeworfen, eine Affäre zu haben. Die beiden waren schon getrennt zu dem Zeitpunkt. Hat ihr ihre Tür eingetreten, sie geschlagen. Er hat ihr gedroht, er hat ihr aufgelauert. Auf einer Silvesterparty im Jahr 2000, kurz nachdem die Leiche von Darius gefunden wurde, schrie er einen Barkeeper an, weil er dachte, dieser flirtete mit Stascha. Ein Zeuge hörte ihre Schreie, er würde sich um den Barkeeper kümmern, denn er habe schon mal so einen Typen erledigt, mit einem Seil. Da ist es, das Motiv. Die blinde Eifersucht, von der Baller selbst in seinem Roman geschrieben hatte. Das Puzzle ist vollständig, jedes einzelne Teil passt. Der Prozess gegen Christian Baller im Jahr 2007 wird zu einem Medienspektakel. Der mordende Schriftsteller. Es ist eine Geschichte, die zu gut ist, um nicht erzählt zu werden. Baller selbst genießt die Aufmerksamkeit, da ist wieder der Narzisst. Er stilisiert sich als verfolgter Künstler, als Opfer, das nur wegen seiner Kunst vor Gericht steht. Er gibt Interviews, in denen er sagt, die Polizei schien das Buch auswendig zu kennen. Sie behandeln es, als wäre es eine wortwörtliche Autobiografie und nicht ein Stück Fiktion. Doch die Kette der Indizien ist erdrückend. Insgesamt gibt es 14 Stück. Das Handy. Das Buch als Ermittlungsinstrument, auch wenn es vom Gericht nicht als direkter Beweis zugelassen wird. Die Internetrecherche, die Telefonkarte, die Zeugenaussagen, das Motiv. Im September 2007 wird Christian Baller des Mordes schuldig gesprochen und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Was sagst du zu dem Urteil?
Ja, also... Da ich jetzt persönlich auch glaube, dass er das war und glaube auch, dass diese Indizienkette beweisdicht ist. Also es ist jetzt kein Urteil, wo ich sagen würde, da habe ich jetzt Sorge, ja, wurde jemandem massiv Unrecht getan. Deswegen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er zu Unrecht verurteilt wurde, ist sehr gering. Genau. Aus meiner Sicht. Also das sind schon sehr stichhaltige Beweise und das kann kaum Zufall sein.
Und deshalb sage ich für, also diese 25 Jahre für ihn, man muss ja sehen, er hat ja nicht nur den Darius umgebracht, sondern wir haben ja jetzt gerade auch noch andere Dinge gehört. Er hat seine Ex-Frau sowohl in der Beziehung als auch danach noch terrorisiert, auch Gewalt angewendet und so weiter. Da kommt ja wahnsinnig viel zusammen. Und ich persönlich habe ein bisschen auch das Gefühl, dass er ja auch als Narzisst unheilbar psychisch krank ist. Das heißt, es ist jetzt auch nicht jemand, der nach 5 Jahren sich selber oder mit Hilfe der Behörden oder wie auch immer in irgendeiner Form resozialisieren kann und den man dann wieder problemlos entlassen könnte.
Das stimmt. Obwohl er Berufung einlegt und eine Neuverhandlung angeordnet ist, wird er im Dezember 2008 erneut für schuldig befunden und die Strafe bestätigt. Der oberste Gerichtshof weist seine letzte Beschwerde ab. Doch die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Kulturell fängt sie eigentlich erst an, denn durch Ballers Fall wird auch er und sein Buch so berühmt, dass sein Müllroman Amok plötzlich zum Bestseller wird. Die Leute reißen sich darum, um die angeblichen Hinweise zu lesen. Es werden sogar 2 Filme über den Fall gedreht. Der polnische Film Amok von 2017, bei dem Baller selbst die Rechte an seiner Lebensgeschichte verkaufte, und sogar der internationale Thriller True Crimes von 2016 mit Jim Carrey in der Hauptrolle des Ermittlers Wroblewski.
Nein.
Also das ist schon ziemlich groß dann. Das hier ist auch ein Foto von dem Buch Amok. Das stellen wir euch natürlich auch online.
Ihr könnt das Cover von dem Buch dann auch sehen.
Es sieht wirklich ziemlich selbstgebastelt aus. Ja. Also es ist vorne ein gemalter Ziegenkopf drauf.
Aber mit einem menschlichen Auge?
Ja, stimmt. Es ist ein menschliches Auge, ja. Stimmt.
Ganz komisch. Der Hintergrund ist so wie ein Sonnenuntergangsstimmung, so dunkelrot, gelb, ins Schwarze überlaufend. Ja, und es ist ein Ziegenbock mit so einem Geißbart oder ein Geißbock. Und, ja, das Cover sieht sehr, sehr billig aus.
Weißt du, warum man Ziegen früher für Boten der Hölle gehalten hat? Da gibt es mehrere Herleitungen, aber eine davon, die stimmt wirklich.
Also ich finde, Creepy-Ziegen haben ja viereckige Pupillen. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
Ja, so rechteckig. Naja.
Ja, die haben keine Runden wie wir oder wie ganz viele andere Tiere. Und
aber das haben
Lebewesen.
Pferde auch. Ne? Also zumindest ein bisschen. Ja, aber der Hauptgrund war, oder einer der Gründe war, dass Ziegen extrem hitzeresistent sind und sich Ziegen früher oft in frische Glut gestellt haben und auch gewälzt haben in frischer Glut von Feuern, um Parasiten loszuwerden. Also findest jetzt noch Videos im Internet von einer Ziege, die sich wirklich bewusst in fast ein brennendes Feuer reinstellen kann, um diese Parasiten loszuwerden. Und deswegen hat man damals abergläubisch gedacht, die hätten eine Verbindung zum Teufel, weil sie halt die Hitze der Hölle aushalten würden.
Ich hätte gedacht, wegen der Hörner noch vereinfachter. Oder eben, weil man denkt, diese viereckige Pupille ist schon das Tor zur Hölle. Aber das macht deine Theorie oder deine Erklärung, es ist ja nicht nur eine Theorie, macht mehr Sinn.
Auf Ballers Computer finden die Ermittler später noch etwas Beunruhigendes. Eine Datei mit detaillierten Informationen über Staschas neuen Freund, einen Mann namens Harry. Single, 34 Jahre alt, seine Mutter starb, als er 8 war. Er hatte also bereits begonnen, Nachforschung über sein potenzielles nächstes Opfer anzustellen für den zweiten Roman, an dem er arbeitete, Titel The Lyric, also die Lyrik. Christian Baller, der narzisstische Mörder, der glaubte, ein unentdeckter Übermensch zu sein, hat am Ende genau das bekommen, was er immer wollte. Ruhm. Nicht für seine Kunst, sondern für seine schreckliche Tat. Er hat seine Geschichte bekommen, aber es ist eine Geschichte, die nicht er geschrieben hat, sondern die Wahrheit. Und diese Wahrheit hat ihn am Ende doch noch eingeholt. Das ist das Ende unseres heutigen Falls. Und ich finde, das ist ein ziemlich beeindruckender Fall, weil das wirklich so, weil das sehr, deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte die Geschichte lieber vorlesen, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich sie genau aus Stichworten zurückholen soll. Und ja.
Krasse Geschichte.
Spannend eigentlich, wenn jemand sich selber verrät. Ne? Das passiert immer wieder. Ja. Klar hatte ich im Gefängnis auch, als ich dort gearbeitet habe, Leute, die durch die Naivität ihrer Handlungen oder ehrlich gesagt durch blanke Blödheit sich verraten haben. Aber in dem Fall war es ja noch nicht mal, es war nicht dumm, ich glaube, es war einfach Hochnäsigkeit und
Narzissmus. Es war Ego gesteuert. Das passiert aber ja tatsächlich auch ab und an, dass sich Gefangene dann gegenüber ihren Mitgefangenen entweder noch in der U-Haft oder auch später für ihre Taten sozusagen brüsten und dann die Geschichte erzählen, wie sie die Frau umgebracht haben, obwohl sie noch gar nicht schuldig gesprochen sind oder also die haben dann so einen Drang, das mitzuteilen, weil sie das Gefühl haben, dafür werde ich ja gefeiert, das muss ich ja in die Welt tragen, wie ich das großartig gemacht habe. Und dann gibt's ja manchmal dann wiederum Aussagen, die überführen, weil sie es jemand anders erzählt haben. Sowas passiert ja auch. Was ich da erstmal nochmal sagen möchte, hooray für den Ermittler, der sich da wirklich
Jack Sparrow hat abgeliefert.
Ja, genau, der sich da so reingebissen hat und das am Ende nur ihm zu verdanken ist, dass es eine Auflösung eben auch für die Angehörigen des Opfers gab. Und eine Frage, die ich an dich daraus habe oder an uns, jetzt sind wir Crime-Podcaster und ihr seid natürlich Crime-Podcast-Hörende. Und ich habe ja eben schon in der Folge einmal gesagt, wer weiß, ob der Typ nicht irgendwo ist, ständig seinen Namen jetzt mal googelt in den Crime-Podcasts, sieht, ah, da gibt's jetzt eine Folge in Deutschland, Friends in Crime, sich die von der KI übersetzen lässt, sich das anhört, durchliest und dann einfach sich einkeult in seiner Zelle. Jetzt mal, nein, Basti ist ja der Erste so gemeint. Ist es, also das ist wirklich so eine philosophische, das passt in diese Folge, philosophisch-moralische Frage. Ist es gut, dass wir jemanden, der so auf Anerkennung oder Öffentlichkeit oder Aufmerksamkeit steht, wie dieser Autor, dass wir den Fall hier vorstellen und ihm damit ja eigentlich das geben, vereinfacht, was er will. Ist das nicht eine philosophische Frage?
Das ist eine philosophische Frage, die ich aber auch nicht beantworten kann. Alle, über die wir hier sprechen, haben haben eine Daseinsberechtigung, über sie berichtet zu werden. Wir sind ja auch bei niemandem der Erste, der darüber berichtet. Aber natürlich gibt es Mörder oder Täter, die wir hier haben, die einen Genuss daraus schöpfen, dass man sie, das ist ja ähnlich, wie man mittlerweile auch in den Medien Amokläufer oft nicht mehr benennt, um ihnen kein Gesicht zu geben. Ja, also, um ihnen eben die Genugtuung, dass mit ihrem Fall, mit ihrer Tat ihr Name verbunden wird, eben nicht zu geben. Das geht bei einem solchen Gerichtsfall halt nicht. Die Frage bleibt offen. Könnt ihr uns ja mal schreiben auf friendsandcrime_official? Ja, fände ich interessant. Würde mich auch interessieren, wie euch die heutige Folge gefallen hat. Ob wir uns an die Kritikpunkte mehr gehalten haben. Manche haben auch unsere vulgäre Sprache kritisiert. So. Ist mir scheißegal. Das werde ich nicht mehr ändern in diesem Leben.
Aber das ist ja genau das. Wir machen das ja so, wie wir sind. Und wenn jemand sagt, das ist nichts für mich, dann hört er halt jemand anders. Ich höre ja auch einen Podcast und denke, boah, mir fehlt die vulgäre Sprache.
Ja, das denke ich, mir fehlt eigentlich die vulgäre Sprache in vielen Bereichen meines Lebens. Es freut uns aber sehr, dass es euch überbordend gut gefällt. Und wir parallel zur heutigen Folge erscheint ja auch, also das ist die Folge, die ihr gerade hört, die ihr kostenlos auf Podimo hören könnt und dann mit einer gewissen Verzögerung kostenlos auch bei Apple Podcasts, RTL Plus, Spotify. Und parallel zu dieser Folge erscheint ja auch eine Bonusfolge, die es nur im Bezahlbereich von Podimo gibt. Da müsst ihr ein kleines Abo abschließen, aber dann habt ihr einen Zugriff auf ein so unvorstellbar riesiges, eine riesige Bibliothek aus wundervollen Podcasts.
Ein großes Portfolio, ja, und zwar bei Podimo Premium. Und da könnt ihr eben jetzt zeitgleich, wenn ihr sagt, ich will gleich die nächste Folge hören, hingehen. Und ich darf dann hier schon mal sagen, worum es geht. Und zwar geht es um einen sehr spannenden Fall, um eine besondere Verhaftung, und zwar die Verhaftung einer weißen Katze namens Snowball, die erste Katze in der Geschichte der Ermittlungen und auch der Verurteilung ist, deren DNA einen Mörder überführt hat.
Okay, das klingt wirklich spannend.
Mhm. Also wenn ihr Katzenfans seid, hört es euch an. Auch wenn ihr Hundemenschen seid, ist es auch was für euch.
Ist es denn für Snowball gut ausgegangen oder müssen wir Snowball im Gefängnis besuchen?
Soll ich das jetzt spoilern?
Nein.
Ich will maximale.
Es ist für Snowball noch nicht erklärbar ausgegangen. Dafür müsst ihr bei Podimo Premium Zugang kaufen.
Da könnt ihr euch anmelden bei Podimo Premium, Bezahldaten hinterlegen und für 4,99 kriegt ihr eben Zugriff nicht nur auf Snowball, sondern auch auf ganz viele andere exklusive Podcasts und auch eine große Auswahl an Hörbüchern. Und hier in dem kostenlosen Bereich erscheint auf jeden Fall in 14 Tagen die nächste Folge von euren Friends in Crime.
Das war's mit unserer heutigen Folge Amok. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Kommentare schon mal im Voraus, für eure Verbesserungsvorschläge und auch für die positiven Feedbacks. Wir freuen uns drauf, dass ihr uns weiter zuhört. Das waren eure Friends in Crime. Bye, bye.
Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören und die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.